das ganze System Tierrettung oder das ganze System Tierschutz in Deutschland basiert zu einem ganz, ganz, ganz erheblich großen Teil auf der Arbeit von Leuten, die das ehrenamtlich in ihrer Freizeit machen oder für kleines Geld ihr Leben hergeben für die Tiere. Ja, und das kann es eigentlich nicht sein.
Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Peter und der Wald. Heute stehe ich in Köln auf einem Parkplatz, weil ich mich mit Stefan Bröckling verabredet habe. Der ist nämlich von tiernotruf.de und ich begrüße ihn jetzt mal.
Hallo, ich grüße dich.
Hallo Stefan.
Hallöchen.
Super, also für alle, die es nicht sehen können, das ist hier ein großes blaues Auto, tiernotruf.de, Animal Rescue und... Ich würde sagen, wir latschen einfach mal hier durch diesen Park. Was ist das überhaupt für ein Park?
Ich weiß gar nicht, wie der heißt, aber da hinten ist der Adenauerweiher.
Also ich vergesse das meistens mittlerweile. Ich wollte dich nach deinem schönsten Walderlebnis fragen.
Mein schönstes Walderlebnis? Boah, was ist denn mein schönstes Walderlebnis? Ich habe mal das ist schon Jahre her, habe ich mal einen Waldkauz gerettet. Und den habe ich dann hinterher auch im Wald wieder freigelassen in der Dämmerung, also in seinem angestammten Wald, da wo der zu Hause ist. Und der ist dann, ich habe den von meiner Hand freigelassen, dann ist er so auf den nächsten Ast geflogen, hat sich umgedreht zu mir, hat mich angeschaut, hat einmal seinen Waldkauzruf gemacht und ist weggeflogen. So,
also, danke.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist jetzt nicht so, dass ich denke, er hat sich bei mir bedankt. Aber wir sind halt menschlich, ne? Wir sind Menschen, wir vermenschlichen gerne. Und dementsprechend habe ich das einfach mal als ein Danke aufgefasst. Und das war ein sehr schönes Erlebnis.
Cool. Da würde ich sagen, gehen wir mal los. Ich kenne mich hier gar nicht aus, aber du, ne?
Es ist Köln. Ich bin ja eher aus dem Düsseldorfer Raum.
Ja, aber so.
Aber ich glaube, in die Richtung ist, glaube ich,
dann gehen wir mal
so
einfach hier über die Wiese latschen, oder? Ja. Apropos Dankbarkeit, ich habe natürlich mal ein bisschen nachgeschaut, was du so machst, weil du bist ja quasi gleichzeitig auch Influencer, zumindest auf Instagram, tolle Videos.
Auch auf YouTube.
Auf YouTube auch, ja,
ja.
Das ist auch sehr schön. Und da ist es wirklich irre, was du für Rettungsaktionen machst, aber auf dem Weg dahin würde ich nochmal zum Thema Dankbarkeit kommen oder was Tiere von uns wollen. Tobias hat mir was erzählt. Ich bin gerade ein Flugzeug hier, sehr
das
tief.
Das wird sich hier kaum vermeiden lassen, ja.
Das Eichhörnchen, also Eichhörnchen-Babys, deren Mutter irgendwie getötet wurde durch einen Vogel oder
verloren,
Fall, wie
was auch immer,
ja.
Ja.
Dass die teilweise Menschen, also nicht anbetteln, aber um Hilfe suchen.
Ja, die krabbeln ja auch am Bein hoch. Also es gibt tatsächlich immer wieder Berichte darüber, dass ein junges Eichhörnchen, was halt schon außerhalb des Kobels unterwegs ist und seine Mutter verloren hat, dass das Menschen wirklich am Bein hochkrabbelt und haben die Leute mal Angst, dass das irgendwie tollwütig ist oder so. Das ist totaler Blödsinn. Das Tier braucht Hilfe. Eichhörnchen machen das. Die suchen Hilfe bei Menschen.
Aber
warum das Eichhörnchen...
Ja, also
ja, warum? Oder? Keine Ahnung, warum die das machen und andere nicht. Ne? Ich kann es dir nicht sagen. Aber es ist tatsächlich so und ich habe das selber ja auch schon mal erlebt. Das ist übrigens auch mein... Ich glaube, auf YouTube mein erfolgreichstes Video von den Zahlen her. Das ist einfach nur so ein kleines Eichhörnchen wurde mir gemeldet. Und da bin ich dann mit meinem Kollegen hin. Wir haben das gesucht. Das sollte da schon seit einigen Tagen alleine am Boden rumrennen. Und dann kam das tatsächlich genau an der Stelle, wo ich es gemeldet habe, auch direkt vor unsere Augen. Und da habe ich mich so hingehockt, so gesagt, kleines Eichhörnchen. Dann ist das zu mir gekommen, ist mir auf die Hand gekrabbelt. Dann konnte ich das mitnehmen. Und... in eine Eichhörnchenstation bringen. Und das war für mich auch ein Erlebnis. Das ist also eines der Highlights meines 10-jährigen Tuns, was ich jetzt mache. Und das habe ich so auch noch nicht gehabt. Ich wusste, dass es das gibt. Ist mir selber nie passiert. Da ist es mir passiert. Ich glaube, das Video hat 17 Millionen Aufrufe oder so bei YouTube.
Ich gucke es mir auch an.
Guck's dir mal an. War übrigens auch, weil es gab dann einige Leute, die haben mir vorgeworfen, ich hätte irgendeine Eichhörnchenmama das Baby weggenommen. Das ist natürlich totaler Quatsch, weil die machen das nicht, wenn die noch eine Mutter haben. Und man sieht auch da in diesem Video, also zumindest wenn man sich ein bisschen auskennt, da sind so kleine weiße Punkte auf dem Eichhörnchen. Und diese kleinen
wie
weißen
so
Punkte
Rick
sind...
Oder was?
Wie bitte?
Wie
nein, nein,
so,
so kleine weiße Punkte, die da eigentlich nicht hingehören.
Ach so.
Und das sind Fliegeneier.
Nein.
So, und es ist halt so, die Fliegen, die wissen halt, ne, wann der Zeitpunkt da ist. Und dann legen die halt schon mal ihre Eier dahin. Und das Tier hatte halt im ganzen Fell überall Fliegeneier. Die wurden dann natürlich dann in der Eichhörnchenstation abgesammelt. Und aber das war ganz deutlich ein Zeichen dafür, dass dieses Tier Hilfe brauchte. Das hätte sogar Hilfe gebraucht, wenn die Mutter noch dabei gewesen wäre.
Ja. Okay. Aber das ist jetzt nicht der typische Fall. Ne? Also ich habe, wie gesagt, hab mir mal ein paar Sachen angeguckt. Vielleicht, weil diese Folge ja hier rund um Silvester startet, bist ja auch bekannt dafür, dass du ein großer Kritiker von Silvesterfeuerwerken bist. Ich übrigens auch. aber du hast da ganz andere Erfahrungen gemacht, weil die meisten Leute in großen Städten wie Düsseldorf, Köln, Berlin, Hamburg, wo auch immer, ja häufig nur in Anführungszeichen an ihren Hund oder die Katze denken.
Genau.
Die dann in der Wohnung hoffentlich relativ schallgeschützt sitzt und dann knallt es draußen. So, genau. Und bei dir geht dann der Blutdruck hoch.
Warum? Ja, bei mir geht da der Blutdruck hoch, weil es natürlich weitaus mehr Tiere gibt, die betroffen sind. Natürlich auch Menschen. Ne? Ich meine, dürfen wir ja auch nicht vergessen, Menschen sterben durch Feuerwerk. Unter menschenverachtenden Bedingungen wird das in anderen Ländern, wo Sicherheitsbedingungen nicht so hoch gehalten werden, produziert. Vielleicht auch von Kindern, sicherlich auch von Kindern wahrscheinlich, je nachdem, in welche Länder wir da schauen. Feuerwehrleute müssen ihr Leben riskieren, um in brennende Häuser reinzugehen und Menschen zu retten, wo die Häuser nur brennen, weil eine Rakete da reingeflogen ist oder sowas. Ich meine, diese Videos gibt es im Internet, wie Leute eine Rakete aus der Hand zünden. Rakete fliegt ins nächste Fenster rein. Ne? Also wir nehmen einfach alles in Kauf. Aber an die Tiere, an die Wildtiere, da wird halt relativ wenig gedacht, weil da gibt es auch tatsächlich wenig zusammenhängendes Bildmaterial. Es gibt nicht dieses Bildmaterial, da explodiert das Feuerwerk und da sind Tiere direkt betroffen. Also wenn ich jetzt als Tierretter dann auf Silvester, also beziehungsweise auf Neujahr, also am nächsten Tag dann unterwegs bin und kriege Tiere gemeldet. Ich hatte zum Beispiel eine Möwe, die ist Silvester gegen eine Hauswand geflogen in ihrer Panik. Die war schwer verletzt, die hatte den Flügel gebrochen. Solche Sachen, das hast du immer wieder. Aber du hast nie den direkten Zusammenhang, besonders nicht im Bild. Du kannst sagen, ja, das ist wegen Silvester. So, und dann hatte ich halt einmal das Glück, diesen direkten Zusammenhang nicht mal selber dokumentieren zu können. Ich habe es versucht, aber ich habe es völlig verkackt. Aber jemand hat mir dieses Bildmaterial zur Verfügung gestellt. Und zwar, das war nicht an Silvester, das waren die Bonner Rheinauen. Da wird jedes Jahr...
Das Video habe ich gesehen.
Das Video haben sehr viele gesehen. Ja. Da wird jedes Jahr im Mai, im ersten Maiwochenende, sind da die, wie heißt es, die... Ich weiß gerade gar nicht, wie diese Party da heißt. Ich komme gerade nicht drauf. Und da wird halt immer...
Rhein in Flammen,
so heißt das. Und da wird dann halt immer dieses Feuerwerk gezündet. Und zwar nicht irgendwo in der Stadt, sondern über den Rheinauen. Und jetzt muss man halt wissen, die Rheinauen sind ein Zuhause für ganz viele Wildvögel, für Wasservögel, für Graureiher, für Fledermäuse, für Singvögel, für Greifvögel. Und ganz viele andere Tiere leben dann noch. Nutrias, Eichhörnchen und. Und da wird nicht in der Nähe von denen ein Feuerwerk gezündet, sondern wirklich direkt über deren Kopf. Am Gewässer, da wo die zu diesem Zeitpunkt alle ihre Jungtiere aufziehen, da wird ein Feuerwerk gezündet. Und da hatte man wirklich mal die Möglichkeit zu dokumentieren, wie der direkte Zusammenhang ist. Ich meine, man kommt da gar nicht auf die Idee, dass es sowas überhaupt gibt. Das war mir auch nicht klar. Also ich hätte nie gedacht, dass Menschen so scheiße sein können und sehen, da ist ein Habitat für Tiere. Und sich dann zusammen an den Tisch setzen und darüber beratschlagen, dass man da doch ein Feuerwerk machen könnte, direkt über deren Köpfen, zur Brutzeit, wenn die Graureiherkolonie oben in den Bäumen sitzt, mit den Jungtieren in den Nestern. Und dann sitzen da Leute mit am Tisch, die sagen, ja, das ist eine gute Idee, das machen wir doch. Und das machen wir jetzt auch schon seit 40 Jahren. Und da muss man erst Videomaterial erstellen, wie die Tiere reagieren, und das jedes Jahr aufs Neue, um den Leuten klarzumachen, dass das doch irgendwie völlig daneben ist. Und ich selber wusste es ja auch nicht, dass das da, also gerade in Bonn, wirklich so dramatisch und so offensichtlich ist, weil ich kannte Rhein in Flammen nicht. Ich bin ja, also ich wohne in Neuss, ich bin in Düsseldorf, ist mein Tierrettungsdienst. Und ja, ich bin mittlerweile relativ häufig in Bonn unterwegs, auch sehr häufig in den Rheinauen. Aber ich war halt nie bei diesem Feuerwerk, weil alle die Tierschützer, die ich kenne, die haben das natürlich gemieden. Das heißt, ich habe ab und zu mal gefragt, was passiert denn da und so. Die konnten mir das alle nicht sagen, weil die natürlich auch nicht dahin gehen. Die finden das kacke, genauso wie ich. Ne? Und irgendwann bin ich da mal hingegangen. Und das war nicht im letzten Jahr, sondern im vorletzten Jahr war ich tatsächlich das erste Mal da. Und ich war völlig schockiert. Ich war nicht großartig vorbereitet. Ich habe ein paar GoPros da an den Rand gestellt, habe das gefilmt. Das Bildmaterial war auch nicht wirklich so aussagekräftig. Und im Jahr danach, also ich habe das auch veröffentlicht, aber erst relativ spät. Und im Jahr danach ist es dann eben gelungen, deutlich besseres Material zu machen, was wirklich ganz deutlich zeigt, wie gerade die Schwäne da reagieren. Und es ist nachweislich ein Schwan auch in dieser Nacht gestorben. Den habe ich am nächsten Tag nämlich auf der Brücke gefunden. Und zwar auf der Brücke direkt, die über die Rheinau drüber geht. Der ist in seiner Panik entweder gegen die Oberleitung geflogen, abgestürzt, hat sich tödlich verletzt. Oder ist angefahren worden von einem Auto. Kann auch sein, aber eben in diesem Zusammenhang mit dem Feuerwerk. Oder er war, nachdem das Feuerwerk zu Ende war, auf dem Rückflug, wollte wieder zurück zu seinem Gewässer. Der hat nachts halt in der Luft gar nicht zu suchen. Besonders nicht im Landeanflug. Also klar kann ein Schwan nachts fliegen. Ne, wenn der oben im, ja, irgendwie unter den Wolken ist und weite Strecken fliegt, ist das überhaupt kein Problem. Aber im Dunkeln einen Landeanflug auf sowas wie die Rheinauen zu machen, wo Brücken dazwischen sind, wo überall Bäume sind, wo Hochspannungsleitungen oder Leitungen von der Straßenbahn sind oder so, das können die nicht. Und wenn die dann irgendwo gegenstoßen, dann sind die verloren. Ne, und das genau ist diesem Schwan passiert. Irgendwas davon. Und das hat ihn letzten Endes zu Tode gebracht. Und ich denke halt, das hat sehr viele Leute aufgerüttelt und denen eben gezeigt, dass Feuerwerk eben auch einen ganz, ganz miesen Charakter, gerade auch für Wildtiere hat.
Aber es wird weitergemacht, oder? Also
das, es wird weitergemacht, genau. Also ich habe ja letztes Jahr da auf dieser Brücke gestanden oder gehockt mit dem Schwan vor meiner Kamera und habe in die Kamera gesagt, ich werde alles daran setzen, dass es dieses Feuerwerk im nächsten Jahr nicht mehr gibt. Das verspreche ich. Es ist bisher nicht gelungen. Also die Stadt Bonn hat ganz klar gesagt, das Feuerwerk wird es weitergeben. Aber das heißt nicht, dass jetzt nichts getan wird.
Also was will man denn da tun? Sagen wir mal so, streng genommen verstößt es ja auch gegen geltendes Recht. Es gibt ja, wir haben ja ein Tierschutzgesetz,
ja,
aber das greift ja offenbar nicht. Ne?
Das kommt halt drauf an, wie man diese Gesetze auslegt. Also ja, ich bin der Meinung, es müsste schon greifen. Ich meine, wir haben auch ein Naturschutzgesetz. Und Fakt ist, wir haben da ja nicht nur die Wasservögel. Und bei den Wasservögeln haben wir viele Arten, die zumindest nicht streng bedroht oder großartig bedroht sind. Ne? Also reden wir jetzt von Kanadagänsen, von Höckerschwänen, von Blässhühnern und was da halt so lebt, Graugänse. Das sind alles jetzt keine bedrohten Arten, was für mich aber keine Rolle spielt, weil mir geht es immer um die Individuen und nicht um die Art. Also klar geht es mir auch um die Art, aber mein Ansatz ist, dass ich jedes einzelne Tierleben retten will und nicht erst anfangen will, Tiere zu retten, wenn die Arten bedroht sind, weil dann ist es eigentlich zu spät.
Du rettest ja, jetzt kommen wir von Hölzchen auf Stöckchen, aber das ist, war für mich auch ein entscheidendes Bild. Du siehst, ich habe mir so ein bisschen Videomaterial angeguckt, weil das, da kann man eben wirklich viele schöne Sachen sehen. Zum Beispiel du inmitten von Stadttauben.
Ja.
Da gibt es ja diese hässliche Beschreibung oder dieser hässliche Synonym.
Sag es nicht.
Ne? Okay, ich sage, soll ich
jeder sagen? Weiß, was gemeint ist.
Ja, das weiß ich nicht.
Also ich hasse alles, diesen auch. Ja, sag es
alle
ruhig.
Alle Zuhörerinnen und
Zuhörer, ich finde es auch ruhig. Das weiß, jeder hat es gehört Ratten, schon und ne? Ich finde es schrecklich. Also ich finde es schrecklich.
Weil ja angeblich, was ja gar nicht stimmt, die besonders viel Krankheiten verbreiten würden. Das ist ja widerlegt. Ne?
Das aber tun sie unter Tauben.
Ja.
Also du musst Angst vor diesen Krankheiten haben, die Tauben verbreiten, wenn du eine Taube bist. Ansonsten absolut kein Problem.
Aber das ist ja überall. Man sieht ja auch überall diese Stachelbänder und so weiter. Das sehe ich irgendwo nie lassen. Klar, wenn irgendwas völlig verkotet ist, das kann ich verstehen, dass das irgendwann keinen Spaß mehr macht. Aber dass man Tiere insgesamt so abstempelt, das ist natürlich fies. Ne? Und ja.
Zumal es ganz tolle Tiere sind.
Ja, also und die können ja auch nichts dafür. Ne? Das, was Menschen da gemacht haben, sind ja freigelassene oder entflogene.
Oder deren Nachkommen halt. Aber es sind Tiere, denen wir das, was die tun, angezüchtet haben. Dass die das ganze Jahr über brüten. Wissen viele Leute gar nicht. Tauben, also Stadttauben, brüten das ganze Jahr über. Auch im Winter, auch bei minus 10 Grad.
Ja, das wusste ich auch nicht. Ja.
Und das haben wir denn angezüchtet, weil das sind ehemalige Nutztiere. Die haben wir nicht nur für den Transport von Botschaften damals verwendet, sondern als Fleischlieferanten, als Eierlieferanten und. Also die, das waren vielfältig genutzte, sogenannte Nutztiere. Und wir haben
gemacht, ne, glaube ich, oder? Haben schon die Römer gemacht.
Das haben, wie weit das zurückreicht, kann ich jetzt gerade gar nicht sagen. Aber Fakt ist, das ist Menschen gemacht und wir haben denen das ganzjährige Brüten angezüchtet. Und dieses Bekämpfen, also ich sag mal, wenn man jetzt dazu übergeht, die illegal zu vergiften, was ja auch immer wieder passiert, dann ändert das nichts daran, dass die trotzdem weiter brüten. Also klar, die Toten natürlich nicht, aber du änderst nichts an der Zahl der Tauben. Da gibt es andere Möglichkeiten, das in den Griff zu bekommen oder zumindest in Maß zu bekommen, wo vielleicht mehrere Leute mit einverstanden sind. Aber das ist halt aufwendig. Ne? Das sind Taubenhäuser, das ist Eier absammeln und so weiter. Ne? Das ist halt sehr, sehr aufwendig. Und das wird von vielen halt einfach gar nicht unterstützt. Es gibt da ein paar Städte, die machen das ganz gut. Bei uns in Düsseldorf gibt es auch einige Taubenschläge. Aber ich denke halt für die ganze Stadt gesehen viel zu wenige. Und in Köln gibt es eine ganz tolle Taubenhilfe. Aber die können trotzdem nicht das ganze Stadtgebiet abdecken. Also da ist so viel Elend unter Tauben und so viel Hilfe, die da benötigt wird. Und es ist letzten Endes alles menschengemachtes Elend.
Ja, das ist die Frage. Ich meine, das ist ja, glaube ich, in einigen Städten gibt es auch ein Fütterungsverbot für Tauben.
Ja.
Ist das sinnvoll oder nicht? Sagen wir mal zu Hause, also wir zum Beispiel füttern auch Wildvögel.
Aha.
Und für das Individuum, wie du so schön sagst, spielt es keine Rolle, als was man geboren wird und wie wir Menschen das taxieren. Ne?
Ja.
Darum geht es ja letztendlich. So, also wenn ich jetzt zu Hause Meisen, Spechte, sonst was füttere, das ist gut. Und anstatt Tauben füttert, ist böse.
Ja, also ich habe da von meiner, ich sage jetzt mal ganz deutlich, laienhaften Rechtsauffassung, ist es sogar eine Straftat, Tauben nicht zu füttern. Weil es sind Haustiere und deren verwilderten Nachkommen. Das heißt, wir Menschen sind sogar verantwortlich dafür, die zu füttern. Ne? Und nur weil sie als, in Anführungszeichen, Plage gesehen werden, wird da halt von abgesehen. Aber tatsächlich ist es ja auch so, wenn Tauben gefüttert würden, sicherlich nicht, du schmeißt dein Brötchen dahin oder dein altes Brot oder sonst was, davon rede ich nicht. Ich meine, Tauben, die essen in unseren Städten ja alles. Ne? Also alles, was weggeworfen wird, fressen die, Kotze, was auch immer, was die finden, davon müssen die leben. Und das sind natürlich dann auch keine gesunden Tiere. Würde man denen aber vernünftige Nahrung geben, bei Tauben ist das Körnerfutter, das sind Körnerfresser. Ne? Und alle Tauben würden jeden Tag ihre, ich sag jetzt mal, 40 Gramm Körner finden. So, jetzt geh du mal los und find mal in der Stadt 40 Gramm Körner.
Klar,
so, jetzt, und dann hast du da 50.000 Artgenossen, die das auch noch suchen. Natürlich finden die das nicht. Und deswegen müssen die all das fressen, was wir wegwerfen oder was die halt so finden. Dementsprechend sind viele von denen krank, haben keine hohe Lebenserwartung. Was unter Umständen auch nochmal die Reproduktionsrate erhöht. Arterhaltung sind wir jetzt wieder, oder Bestandserhaltung. Ne? Das wäre alles einfacher für die Tauben, wenn die gesunde Nahrung hätten und wenn wir die wirklich bewusst kontrolliert füttern würden. Also zugelassen von den Städten, von den Kommunen mit entsprechenden Programmen von Leuten, die sich auskennen, wäre das wahrscheinlich für alle Beteiligten besser. Wird aber nicht gemacht.
Also es ist wirklich ein schwieriges Thema. Ich persönlich finde es auch schade, weil ich fahre ja viel Bahn und gerade an Bahnhöfen.
Ja.
Und im Umfeld hat man ja auch viele Tauben, Krähen, Mäuse, alles Mögliche.
Mhm.
Mäuse, ja. Du rettest auch Mäuse, ne?
Sagen wir so, ich versuche es. Meistens, wenn Mäuse oder auch Ratten gemeldet werden, dann sind das Tiere, die halt schon Gift gefressen haben. Und da ist es mir in 10 Jahren nicht einmal gelungen, ein Tier zu sichern und dann in entsprechende Hände zu geben. Und das Tier wurde gerettet. Also wenn die Gift gefressen haben, ist es eigentlich immer, also diese typischen Giftköder, ist es eigentlich immer vorbei. Ich habe einige Mäuse gehabt, die ich anderweitig retten konnte. Ich habe mal eine Spitzmaus aus einem, also ist noch gar nicht so lange her, das war dieses Jahr, habe ich eine Spitzmaus, eine Spitzmaus, ist aber keine Maus.
Ich weiß.
Genau.
Ja, also, Insektenfresser, sagen,
genau, das muss man dazu sagen. Die Spitzmaus ist keine Maus, sondern die ist eigentlich eher mit dem Igel verwandt, weil sie ein Insektenfresser ist. Aber wir bezeichnen sie als Maus und augenscheinlich für den Laien ist es eine Maus. Und da war mal eine in ein Regenrohr geraten, ist da reingefallen, war dann unterirdisch unter der Erde, hat dann Spitzmäuse, das wissen auch viele nicht, die können sich so wie Wale oder so mit Ultraschall orientieren.
Nee,
und deswegen hat die halt ihre Ultraschallrufe gemacht.
Mit Ultraschall?
Ja, mit Ultraschall.
Das müsstest du, kleine Zwischenfrage, kann man sowas mit so einem Fledermausdetektor hören?
Nee, bei denen heißt das auch so. Deswegen hat ja jemand gesagt, da piepst ein Vogel drin.
Okay.
Und das war, ich weiß nicht mehr, irgendwo, ich glaube im Bergischen Land oder so, dann bin ich da hingefahren. Ich glaube doch, Neukirchen-Seelscheid war das, wenn mich nicht alles täuscht. Dann bin ich da hingefahren und eigentlich dachte ich hole da einen Vogel aus dem Rohr und dann habe ich meine Rohrkamera da reingeschoben, so, ich weiß nicht, 8 Meter oder sowas. Und dann sehe ich da eine Spitzmaus.
Ja.
Und habe ich natürlich die Spitzmaus da rausgeholt, die ist auch wieder freigelassen worden, also hat alles super geklappt. Ich habe mal unter ähnlichen Bedingungen eine Maus, die, also wirklich dann, ich nenne es jetzt mal eine Hausmaus, ne? Aus einem Lüftungsschacht für so eine Dunstabzugshaube, die ist da reingefallen, die war oben auf dem Dach, ist dann oben rein, ist dann runtergefallen und ist dann direkt oben in der Dunstabzugshaube rumgelaufen. Und dann habe ich die von oben erstmal mit meiner Rohrkamera geortet und dann konnte ich hinterher ein bisschen so auseinanderbauen, der Dunstabzugshaube, die Taube dann retten. Also die ist halt auch einfach gehört worden von den Leuten, weil die da rumgekrabbelt ist. Da wusste ich aber noch nicht, dass es eine Maus ist. Also ja, solche Einsätze mache ich schon. Wir haben auch einige Mäuse gerettet beim Hochwasser. Wir fahren immer dann, wenn wir in Düsseldorf, Dormagen und in der Ecke Hochwasser haben, oder wenn Rheinhochwasser ist, dann fahren wir immer mit unserem Boot raus. Wir haben so ein 5 Meter langes Boot mit 60 PS Motor. Und dann fahren wir raus und retten Tiere. In der ersten Linie sind das Kaninchen. die dann irgendwo teilweise wirklich auf Bäumen sitzen. Also die dann ist das Wasser natürlich mehrere Meter höher. Und die sitzen dann in den Bäumen und warten, dass es vorbeigeht. Aber wenn der Pegel noch steigt, oder wir finden die dann in so Gebüschen, die gerade noch so an der Oberfläche sind, oder auf ganz kleinen Inseln. Und wenn dann steigender Pegel ist, dann werden diese Inseln überschwemmt und dann ertrinken die alle. Weil Kaninchen, ja, die können schwimmen, aber vielleicht so 20 Meter. Und die retten wir dann. Und da gibt es auch viele schöne Videos drüber.
Habe ich mir auch angeschaut.
Und da haben wir auch Mäuse beigerettet. Also wirklich auch, wir haben sogar eine Maus gehabt, da wollte ich gerade den Motor wieder so runterklappen und wir wollten losfahren. Und der Kollege war hinten am Motor zugange, weil sich der Propeller so ein bisschen festgefressen hatte. Da war so ein bisschen, weiß ich nicht mehr, ob der jetzt im Schlick steckte oder so. Oder ob da was drum war. Er wollte es auf jeden Fall gerade frei machen. Und dann sieht er, dass da so unter dem Motor so in diesem Gelenk, wenn ich es runtergefahren hätte, hätte ich die zerquetscht. Da saß eine Maus. Und wir hatten schon ein paar Mäuse an Bord und dann haben wir die dann dazu gesetzt und konnten dann auch wieder freigelassen werden.
Wie sieht es denn im Wald aus? Also ich meine, das ist jetzt so gerade Kaninchen, das ist ja eher so Stadt-Freiland. Aber im Wald, also ich sag mal, der Klassiker, ein Reh wird vom Auto angefahren.
Ja.
Oder. Das kann auch ein angeschossenes sein. Auf jeden Fall, wenn solche Tiere gemeldet werden, speziell bei Waldtieren, da wird ja häufig das Forstamt angerufen oder der nächste Jagdaufseher. Und wie die Hilfe aussieht, wissen wir alle. Ne?
Ich will es nicht pauschalisieren, aber es ist in vielen Fällen so, wie du sagst. Ja,
also da wird ja kein Tierarzt. Also ich wüsste keinen Jäger oder Jägerin, die den Tierarzt anruft, sondern der wird die Knarre gezogen und die Tiere werden geschossen.
Ne? Es gibt durchaus Jäger, Jägerinnen, die auch mal ein solches Tier aufnehmen und wieder gesund pflegen. Das gibt es auch. Also ist mir selber jetzt noch nicht passiert.
Aber ist es nicht?
Aber es ist eher die Ausnahme.
Paradox, weil sagen wir mal, ich nehme an, es wäre jetzt ein Reh oder ein Fuchs. Die werden laufen gelassen und dann möglicherweise ein paar Wochen später geschossen.
Genau. Das ist irgendwie paradox und ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht immer. Ich muss aber auf der anderen Seite auch sagen, also ich mache den Tiernotruf jetzt etwas über 10 Jahre.
Ja.
Und ich habe früher ganz, ganz viel Ärger mit Jägern gehabt.
Ja.
Also davor. Aber seit ich den Tiernotruf mache, habe ich viele Jäger auf eine andere Art und Weise kennengelernt. Und einige von denen haben mir teilweise auch bei Tierrettung geholfen oder mich tatsächlich sogar zur Tierrettung gerufen.
Oh.
Wo ich mich dann auch frage, warum? Ja. Weil für mich ist es so, ich kann nicht auf der einen Seite sagen, ich rette jetzt hier diese Ente, aber zu Weihnachten kommt eine Ente auf den Tisch. Also für mich geht das nicht.
Nee,
ne?
Das ist ja wie genauso, bei der Kids-Rettung.
Ja, genau. Genauso kann ich nicht sagen, ich rette jetzt dieses Rehkitz, aber ich gehe auch in den Wald und schieße die.
Ja.
Das ist für mich völlig, also das ist irgendwie, in mein Weltbild passt das nicht rein.
Ja, ja.
Aber es gibt diese Leute. Und ich sag mal, dem einzelnen Reh, was jetzt dann gerade von dem Jäger geholfen wird, ist es, glaube ich, völlig Schnuppe. Weil das weiß das nicht und dem wird dann geholfen. Deswegen, ja, arbeite ich natürlich dann auch mit Jägern zusammen, aber verstehen, was die da tun, kann ich nicht.
Aber trotzdem ist es ja gut, vielleicht bewirkt es ja ein Umdenken. Also wenn ich ein Tier leiden sehe, und sowas passiert ja auch, wenn ein Schuss nicht richtig sitzt und ein Großteil der Schüsse sitzt nicht richtig.
Ja.
Und man sieht das mal so von nahem Leiden, das ist ja, weil das sind ja Distanzschüsse, da sieht man das ja gar nicht.
Natürlich,
so.
Es sind sehr viele Tiere, die dann nicht gefunden werden auch.
Ja.
Ne? Und
also das ist, finde ich toll, dass du so eine Zusammenarbeit machst, auch wenn du das nicht im Detail verstehst, was dann anschließend gemacht wird, das bewirkt ja trotzdem was. Nehmen wir mal an, ich jetzt so als Laie. Ich finde jetzt ein verletztes Tier. Das hast du auch in einem Video mal ganz schön gezeigt. Schwäne. Da haben ja Leute großen Respekt davor. Ich übrigens auch, ne? Die fauchen und.
Ja, eben, die fauchen nur.
Okay.
Die fauchen nur.
Ich wollte gerade sagen, und dann hackeln sie
nein,
zu.
Nein.
Und dann bin ich zerfetzt.
Nein.
Das ist nicht.
Das ist nicht so.
So wie du es gemacht hast im Video, du schmeißt dich quasi ins Wasser und nicht auf den Schwan, aber an den Schwan.
Ja. Auch auf den Schwan.
Oder auch auf den
Schwan. Geh auch mit denen tauchen, wenn es nicht anders geht.
Also das würde ich wahrscheinlich jetzt nicht machen. Weil ja, da...
Ja, genau. Aber nicht, weil du es nicht könntest, sondern nur, weil du dich nicht traust.
Genau,
aber du könntest es. Weil das könnte tatsächlich jeder.
So, aber nehmen wir an, ich würde... Also im Zweifelsfall würde ich natürlich dich anrufen. Aber wir haben natürlich, wenn es schnell gehen muss, ich weiß gar nicht, wie weit du überhaupt fahren würdest.
Ganz Deutschland.
Ganz, oh, okay.
Ja, aber es kommt dann auf die Einsätze an. Also ich fahre jetzt nicht nach Flensburg, wenn da eine Ente ist, die Hilfe braucht, Und kein anderer hat es jemals versucht. Das wäre ja Quatsch. Genau. Aber ich bin zum Beispiel nach Flensburg gefahren, weil da eine Ente war, die war seit 8 Monaten mit einem Pfeil im Kopf unterwegs.
Oh.
Mit einem Armbrustpfeil im Kopf. Und alle haben versucht, die zu fangen. Feuerwehr x-mal, die Tierschützer vor Ort, Tierrettungsdienste, keiner hat sie gekriegt. Und dann bin ich da hingefahren, habe die gefangen. Ist dann auch, der Pfeil konnte entfernt werden, da war ich auch dabei. Und dann ist die 2 Wochen später oder 3 Wochen später, ich weiß nicht mehr genau, ist die dann wieder ausgewildert worden an ihrem Weiher, wo ich sie eingefangen habe. Naja, und dann fahre ich halt auch solche Strecken. Ich bin auch mal für eine Taube nach Bremen gefahren mit einem Kollegen, weil die seit mehreren Tagen in einem Luftschacht feststeckte und keiner konnte die da rausholen. Die Leute konnten aber eine Videokamera da runterlassen, und also so eine Überwachungskamera durch so ein Loch in der Wand. Und da konnte man die genau beobachten. Die haben die auch tatsächlich in der ganzen Zeit mit Futter und Wasser versorgt. Und das heißt, wir waren definitiv nicht unter Zeitdruck, aber die musste natürlich da rausgeholt werden. Und das war ein Einsatz, der hat, ich weiß nicht, 8 Stunden gedauert, 6, 8 Stunden, bis wir die hatten. War immens aufwendig mit viel technischem Equipment, was gebraucht wurde. Und einfach mal hier probieren und da probieren. Und auch nicht ganz ungefährlich, weil wir oben auf dem Dach waren. Also ich mache sehr viele Einsätze auch auf Dächern. Auch nicht immer ganz ungefährlich, ganz klar. Aber no risk, no...
No fun, ja,
fun will ich jetzt nicht sagen.
Ja, aber fun ist ja, wenn es gut geht.
Ne? Ja, ja, natürlich. Also ja, ja, mir macht das auch Spaß, was ich mache. Ne? Das macht mir schon Spaß, aber du kriegst halt auch viel Scheiße mit, ne?
Hier vorne sehe ich übrigens gerade einen Kormoran abtauchen.
Genau.
Also da hätte ich jetzt ein bisschen Respekt, aber das macht nichts. Oder doch?
Dass der abtaucht? Ich
fange, dass der abtaucht nicht, das
macht, der abtaucht, macht nichts, genau. Das ist nur für die Fische doof.
Wenn ich den jetzt fangen wollte.
Wenn du den fangen willst, ist es so, vor dem musst du mehr Respekt haben als vor einem Schwan. Weil Kormorane haben ziemlich üblen Schnabel. Und damit gehen die auch, wenn du Pech hast, auf deine Augen. Okay. Was übrigens auch sehr gerne Graureiher und auch Störche durchaus mal machen. Das ist dann wirklich gefährlich.
Also, Graureiher, Störche, ja. Störche, das tun wir uns schon eher.
Ja, also Graureiher, die sind nicht schwer, die haben nicht viel Gewicht. Die wiegen so in der Regel, so die meisten, die ich so unterm Arm hatte, hatten so 1,3 Kilo.
Also, musst du auch mehr den als Hals eine Ente. Festhalten,
eben, du musst den Hals, am besten machst du so aus dem Daumen und Ringfinger oder Zeigefinger, machst du so einen Ring. Ne? Und da hast du dann den Hals drin. Ja. Weil viele Leute neigen auch dazu, den Schnabel zuzuhalten. Das ist aber ziemlich doof, weil die dann auch auf die Nasenlöcher zuhalten.
Ah.
Der hat jetzt natürlich nicht so ein großes Lungenvolumen. Ja. Und dann kann es durchaus mal sein, dass der Vogel relativ schnell tot ist.
Ja.
Deswegen nie den Schnabel zuhalten. Es gibt sogar Vögel, die gar keine Nasenlöcher haben. Zum Beispiel hier Basstölpel. Ah. Also Basstölpel, die beißen auch um sich. Nie den Schnabel zuhalten, dann können die nicht mehr atmen.
Also für alle Leute, die auf Helgoland
fliegen. Ja, auf jeden Fall. Nicht, weil die stürzen mit 80 Sachen so ins Wasser rein.
Ja,
wenn die Nasenlöcher hätten... Ne, dann geht da einfach das Wasser rein, deswegen haben die keine mehr. Die
atmen, ja, man hält sich das ja auch zu.
Ja, die können nur über den Schnabel atmen und deswegen nie den Schnabel zu halten.
Okay,
machst du so einen Ring aus Daumen und Zeigefinger oder so und dann hältst du das so ein bisschen fern von dir. Oder im Zweifelsfall ziehst du dir eine Schutzbrille auf, wenn du dir nicht sicher bist. Oder wirfst ein Handtuch drüber, wenn der halt
eine,
vor dir
liegt. Ich habe zum Glück immer eine an.
Ja, ja.
Ja, reicht im Zweifelsfall nicht.
So, und der Kormoran an. Beispielsweise, also ich kann mich an einen Einsatz erinnern, da war der Kormoran schon so weit dem Tode nahe, dass er sich nicht mehr gewehrt hat. Der hatte einen riesigen Haken geschluckt, also einen riesigen Haken hatte der. Da hatten wir hinterher auch ein Röntgenbild. Der hat es halt nicht überlebt, der hat sich auch nicht mehr gewehrt. Alle anderen Kormoran-Einsätze habe ich geblutet.
Oh,
also die beißen echt gut und man blutet. Also vor denen musst du...
Da ist er wieder.
Vor denen musst du sicherlich mehr Respekt haben als vor einem Schwan. Weil ein Schwan, ein Höckerschwan, wenn du den unterm Arm hast, der macht einfach nichts mehr. Du brauchst auch nicht, so wie du das ganz oft so in Feuerwehrvideos siehst, dass dann einer trägt den Schwan so und einer davor und hält den Hals fest. Weil die alle denken so, sonst zerfleischt er mich.
Naja.
Die können nichts. Ich habe ein Video bei mir auf dem Kanal, da siehst du, wie die mir hier so am... Ich habe einen Schwan unterm Arm, der hat einen Angelhaken und der beißt mir so am Kopf rum. Ja, aber das tut nicht mal weh, also nicht mal ansatzweise.
Ne? Na gut, aber sagen wir mal so, wenn ich jetzt als Laie, hätte ich dasselbe beim Kormoran gedacht. Der hackt mir dann die Augen aus und der Schwan ist so harmlos. Also gut, es ist immerhin gut, wenn man so ein bisschen was weiß.
Ja.
Nimm mal an, ich habe jetzt todesmutig, ich sag mal, einen Schwan unterm Arm geklemmt und sage, okay, der hat, keine Ahnung, Angelhaken drin, irgendwas. Und schleppt den jetzt zum Tierarzt, weil ich das selber nicht kann. Das ist ja, ne, so. Wer übernimmt denn dann die Kosten?
Also ich
bin jetzt schon ein guter Mensch und sage, okay, ich bringe den jetzt zum Tierarzt und der Tierarzt sagt dann, okay, macht 150 Euro und das ist dann natürlich schon ein bisschen bitter, wenn man hilft und muss dann auch noch blechen, würde man natürlich tun, aber trotzdem.
Also bei 150 Euro würde ich mich freuen, weil das sehr, sehr wenig ist.
Ja.
Also ich habe schon für Schwäne 2.500 Euro Tierarztkosten gehabt und die hat dann unser Verein gehabt. Also es ist tatsächlich so, es gibt sicherlich Regionen, wo man sagen kann, da gibt es Institutionen, die helfen oder wo das auch über die Stadt läuft oder wo man auch grundsätzlich, also wo Tierärzte grundsätzlich die Rechnungen für Wildtierbehandlung an die Stadt weiterleiten können. Das gibt es in Einzelfällen, ist aber meines Wissens eher die Ausnahme. Normalerweise bleibt das an denen hängen, die kommen, um das Tier einzusammeln, weil sie ihm helfen wollen. Und das sind dann in dem Fall halt, also in unserem Fall sind wir das. Das heißt, wir bleiben auf diesen Kosten sitzen. Aha. Es kann auch mal sein, ich bringe den Schwan zu einer Wildvogelstation und dass die dann halt die Kosten übernehmen. Ne? Das ist auch oft so. Ne? Aber es ist jetzt nicht so, dass man davon ausgehen kann, das kostet dann einfach nichts oder die Tierärzte machen das umsonst. Nein, das machen die nicht umsonst. Das wäre auch meines Erachtens, das ist deren Beruf. Ich meine, ich lasse mich ja auch nicht im Krankenhaus irgendwie aufwendig eine OP behandeln und gehe davon aus, das macht dann der Chefchirurg da auch alles ehrenamtlich. Das ist ja völliger Quatsch. Natürlich müssen die bezahlt werden und meines Wissens dürfen Tierärzte das noch nicht mal umsonst machen.
Ja, aber das wäre so ähnlich, sagen wir mal so, ich finde einen Mensch, der hat beim Autounfall, leistet erste Hilfe, bringt den ins Krankenhaus.
Und dann musst du dafür bezahlen. Genau, ja. So ist das. So ist das im Tierrettungsdienst. Ja, so ist das tatsächlich.
Aber das ist doch nicht schön, weil sagen wir
nein,
mal,
das ist zum Kotzen.
Eine blöde Nachricht, weil dann das könnte Leute vom Helfen abschrecken.
Auf jeden Fall.
So, also im Zweifelsfall, aber da gibt es natürlich auch keine Möglichkeit, das irgendwie aufzufangen. Ne? Also ihr könnt ja jetzt auch nicht für alle Leute bezahlen, die Tiere zum Tierarzt bringen. Ne?
Das nicht, aber ich habe Jahre gehabt. Also jetzt ist es wieder ein bisschen weniger geworden, weil ich sehr viele Einsätze außerhalb von Düsseldorf mache, also in ganz Deutschland, wo ich ja dann nicht die Tiere immer alle mit hier nehme, sondern die werden dann vor Ort versorgt, wenn ich die dann eingefangen habe. Da habe ich dann natürlich auch nicht die Tierarztkosten am Hals. Aber ich sag mal so, unser Verein braucht im Schnitt 120.000 Euro im Jahr.
Ja, übrigens, kleiner Einschub, kleiner Werbeblock. Wir verlinken natürlich in den Shownotes eure Adresse, eure Homepage. Bitte, ich würde mal sagen, Tiernotruf statt Böllern.
Genau, ja.
Das ist doch sehr gut aufgehoben, das Geld. Und das Schöne ist, bei euch sieht man ja durch die ständigen Videos, was ihr mit dem Geld macht.
Genau.
Das ist so herzerwärmend, und man sagt, also das geht ja eins zu eins direkt für die Tiere, in die Tiere. Also das ist sehr gut aufgehoben. Also nochmal, also wenn ihr mögt, lasst doch ein bisschen Geld im Tiernotruf und die Adresse, wie gesagt, in den Shownotes. So, das war jetzt zum Thema Kosten. Ne?
Weil ganz kurz noch, ich wollte da nur noch sagen, also wir brauchen so im Schnitt um die 120.000 Euro im Jahr, die wir an Spenden einnehmen müssen, um den Laden so, wie wir ihn jetzt aktuell betreiben, am Laufen halten zu müssen. Und ich hatte Jahre, da haben wir 48.000 Euro alleine Tierarztkosten gehabt.
Boah.
Und davon war ein Großteil Tauben, ein sehr, sehr großer Teil Tauben.
Ja. Ne, weil und das kann auch nicht jeder Tierarzt. Es gibt
nein,
auch nicht, oder
nein,
Tierärzte,
also,
gibt auch so spezialisierte
also,
Menschen. Ich weiß es, ich kenne es nur aus der Tierhaltung, weil wir früher mal Wellensittiche hatten. Und das kann eben auch nicht jeder.
Genau, also wir haben in Düsseldorf, gibt es zwei vogelkundige Tierärzte. Einer ist in der Tierklinik und die Tierärztin, mit der ich zusammenarbeite, die hat halt eine eigene kleine Praxis. Und die kriegt von uns alles so, was aus dem Düsseldorfer Raum kommt. Und dann gibt es noch eine Tierärztin, die ist auch vogelkundig in Rommerskirchen. Und das sind so die beiden, mit denen ich hauptsächlich zu tun habe. Aber das ist jetzt für so eine Riesenregion. Ich meine, es gibt noch ein, zwei andere, aber wir reden wirklich von ein, zwei. Es gibt teilweise Städte oder ganze Regionen in Deutschland, da gibt es keinen einzigen vogelkundigen Tierarzt. Das ist schon echt ein riesiges Problem. Und ganz oft, und das habe ich früher oft erlebt, bevor ich den Tierrettungsdienst gemacht habe, was auch für mich so ein Anlass war, zu sagen, ich will einen Tierrettungsdienst gründen, dass ich habe immer schon mal Tiere eingesammelt und gerade oft auch Tauben oder so, wenn ich die irgendwie gefunden habe und denen ging schlecht. Und dann bist du halt einfach, auch ich damals als jemand, der gar nicht Bescheid wusste, zum nächstbesten Tierarzt gegangen. Und dann wurde immer irgendeine ominöse Aufbauspritze gegeben und danach ist die Taube dann gestorben. Also ich kann dir nicht sagen, was diese ominöse Aufbauspritze war, aber ich kann dir definitiv sagen, das war einfach ein Verzweiflungsakt des Tierarztes oder der Tierärztin, weil die gar nicht wussten, was sie machen sollen.
Ja.
Natürlich muss, wenn eine Taube verletzt gefunden wird, dann braucht die nicht eine Aufbauspritze oder sowas, sondern braucht die Röntgenuntersuchung, mikroskopische Untersuchung, ob die irgendwelche Parasiten, Würmer, sonst was hat, ne? Und so weiter und so fort. Oder eben halt eine Fraktur muss behandelt werden. Wir lassen auch in Knochen Stifte einsetzen oder so, ne? Wenn die Chance besteht, dass das Tier danach wieder fit ist. Also das sind schon teilweise sehr aufwendige Operationen, die da durchgeführt werden. Egal, ob jetzt Stadttaube oder Greifvogel oder Graureiher oder was auch immer, da mache ich keinen Unterschied, da machen wir keinen Unterschied. Aber das ist natürlich auch eine Menge Geld, die das kostet. Ne? Und dieses Geld, das muss eben in unserem Fall durch Spenden aufgebracht werden. Und eigentlich fänden das eigentlich alle im Tierschutz besser, wenn sich da auch die Kommunen, die Städte halt viel mehr dran beteiligen würden. Ne? Ich will nicht sagen, die tun das grundsätzlich alle nicht. Aber letzten Endes basiert das ganze System Tierrettung oder das ganze System Tierschutz in Deutschland zu einem ganz, ganz, ganz erheblich großen Teil auf der Arbeit von Leuten, die das ehrenamtlich in ihrer Freizeit machen oder für kleines Geld ihr Leben hergeben für die Tiere. Ja, und das kann es eigentlich nicht sein.
Ja, aber wie ist, also genau wie, das ist ja eben alles ehrenamtlich, also alles Laien, ja, im positiven Sinne. Und ja, die Frage ist, wie kommt ein Stefan Bröckling, wie kommt der kleine Stefan dazu, als großer Stefan Tiere zu retten? Also du sagst, du hast das immer schon gemacht, Tiere eingesammelt, denen es nicht gut geht. Wie ist denn das bei dir losgegangen?
Also ich habe in meiner Kindheit mit Tieren so gar nichts am Hut gehabt. Ich hatte mal Tanzmäuse. Kennst du Tanzmäuse?
Ja, also...
Kennst du die noch?
Die sind so, waren die nicht schwarz-weiß?
Ja, schwarz-weiß, und die sind den ganzen Tag im Kreis gerannt. Ja, ja, die waren...
Gab es in diesen Zoohandlungen.
Genau, ganz genau. Die gibt es heute nicht mehr. Das wäre auch nicht mehr erlaubt. Das ist, glaube ich, irgendein Gendefekt oder was die hatten. Na, und das ist halt dann bewusst herausgezüchtet worden. Und in den 70er Jahren fand man das wohl toll.
Also das ist bekloppt, einfach durch die Gegend.
Ja, ne? Ja, also das waren definitiv Tiere, die einfach nur, also das war eine Qualzucht, kann man nicht anders sagen. So, ich als Kind mit 8 Jahren oder so wusste es nicht besser. Meine Tante hatte welche, da sind dann dauernd irgendwelche Nachkommen dann da gewesen. Irgendwann hatte die mal, weiß ich nicht, 40 oder so. Also völlig aus den Ufern gelaufen. Da hat es mir dann so 3 oder 4 von gegeben. Und dann habe ich die mehr oder weniger wie so ein Spielzeug behandelt. Also ganz schlimm, ganz schlimm. Aber ich war ein Kind. Ich sag mal so, die Verantwortung hätten meine Eltern gehabt. Es ist jetzt eine andere Zeit gewesen, aber trotzdem war das die Verantwortung von meinen Eltern. Oder wir hatten auch Kanarienvögel immer so. Die hießen immer Hansi und Mariechen. Hansi, wenn Hansi gestorben ist, in der Zoohandlung, den nächsten geholt, hieß wieder Hansi. Den ging es echt scheiße bei uns. Da schäme ich mich heute noch für, obwohl ich ein Kind war.
Ja, aber darf ich fragen, wie alt du bist? Weil meine Eltern hatten auch einen Hansi-Kanarienvogel. Das war so, ich würde mal sagen, so Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre.
Ja, ich bin... 55 werde ich jetzt bald.
Ja, also das ist auch so, ein bisschen jünger als ich, aber du bist auch noch aus dieser Kanarienvogelzeit.
Ja, ganz schlimm, ganz schlimm. Und also am Ende haben wir bei dem letzten dann einfach nur noch darauf gewartet, dass er von der Stange fällt. Und ich war dann noch ein Kind, aber ich habe dann, ich sag mal, in der Zeit von vielleicht 11 Jahren, bis ich dann 23 war, mit Tieren gar nichts am Hut gehabt, also null. Ja, und ich habe Fernsehtechniker gelernt, gibt es nicht mehr den Beruf. Ja. Ist, ich glaube, in den 90er Jahren irgendwie eingestellt worden. Also ich habe 92 meine Lehre abgeschlossen. Ich bin eigentlich gelernter Fernsehtechniker, habe dann meinen Zivildienst gemacht nach der Ausbildung und bin dann, ich habe Behindertenfahrdienst gemacht und musste aber nur so 2,5 Stunden am Tag ungefähr arbeiten und hatte dann ganz, ganz viel Freizeit. Und dann haben mich auf einer Messe in Düsseldorf Tierversuchsgegner angequatscht, ob ich nicht zahlendes Mitglied werden will. Ja. Und dann hatte ich einfach so viel Zeit, dass ich gesagt habe, nee, also wenn, dann mache ich richtig bei euch mit. Ja. Also ich kann gerne Mitglied werden, aber trefft ihr euch nicht auch irgendwo und so? Einfach so, ich habe da vorher nie drüber nachgedacht. Tierversuche war für mich nie ein Thema. Tiere an sich, war zwar damals schon Vegetarier, aber das auch nur aus einer Laune raus. Ja. Also ja, wegen der Tiere, aber ich habe da nie drüber nachgedacht. Ich hatte eigentlich wenn mich einer gefragt hätte, ich hätte keinen Grund gehabt, warum ich eigentlich Vegetarier bin. Ich bin einfach aus einer Laune raus Vegetarier geworden. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt bin ich schon Vegetarier und dann kann ich mich ja mal für Tiere einsetzen. Jetzt haben die mich gerade angequatscht, hätten mich Leute von Greenpeace angequatscht, wäre ich heute im Umweltschutz. Sag ich jetzt mal so. Es waren mal Tierversuchsgegner. Ja, und so bin ich dazu gekommen. Dann kam eins zum anderen und jetzt bin ich heute hier.
Zufall, aber gute Voraussetzung war, du warst immer schon empathisch.
Vielleicht gehört das ein bisschen dazu, ist natürlich möglich. Und ich habe diese Empathie auch für diese verhassten Tiere.
Ja, Nilgänse.
Nilgänse. Mag ja niemand, genau. Kacken weil die
alles voll
genau,
und sind auch
super aggressiv. Und stimmt. Ja, ne?
Ich habe auch Angst, dass wenn du nicht neben mir stehen würdest, würde ich jetzt weglaufen.
Echt jetzt?
Nein.
Ach so. Ich finde die klasse. Also ja, die kommen eigentlich aus Afrika und deswegen brüten die auch das ganze Jahr über. Ja. Auch bei minus 10 Grad haben die jungen Tiere. Ja. Und die kriegen die auch eher durch. Ne, wenn das Futterangebot da ist, kriegen die sogar durch. Ich finde die klasse. Aber sie sind natürlich leider
äußerst unbeliebt. Ne? Aber komisch,
sehr unbeliebt.
Also wenn jetzt, sagen wir so, es wären die letzten 2 Nilgänse der Welt, dann würden die gehätschelt. Das finde ich sowieso immer krass. Das ist wie bei den letzten 2 nördlichen Breitmaulnashorndamen.
Genau, ich wollte gerade sagen, kennst du den Waldrapp?
Ja, genau.
Du kennst den Waldrapp.
Kenn ich auch. Ne? Also es ist eine ikonische Art, sieht so ein bisschen aus wie ein Ibis und den Jungtieren wird geholfen, über die Alpen zu fliegen.
Da wollte ich gerade drauf hinaus. Ja. Wie krank das eigentlich ist. Also ich meine, das Waldrapp-Team, die machen eine super tolle Arbeit. Ne?
Ja.
Aber wenn man sich überlegt, diesen Vogel gab es früher in Deutschland, in Europa, glaube ich, überall. Ja, der war so verbreitet wie jetzt die Nilgänse. Ne? Und dann hat man ihn einfach aufgegessen. Und jetzt gibt es so wenige davon, dass die Eier künstlich in Brutkammern ausgebrütet werden und dann bringen die mit Ultraleichtflugzeugen diesen aufgezogenen Vögeln bei, wie man über die Alpen fliegt. Ja. Und wenn irgendwo einer mal landet, wo er nicht hingehört, dann steht das gleich in der Zeitung. Und das ist eine tolle Arbeit, also nicht falsch verstehen. Ich finde das super toll, was das Waldrapp-Team leistet. Aber das werden wir irgendwann auch mit Nilgänsen haben, das werden wir mit Ringeltauben haben und mit ganz vielen anderen Vögeln. Wir werden dahin kommen, dass es irgendwann bei vielen anderen Vogelarten, wo wir jetzt teilweise, weil wir die retten, belächelt werden, dass es irgendwann auch so weit ist, auch bei Nilgänsen. Es wird irgendwann nur noch so wenige Nilgänse geben und so wenige Kanadagänse und Graugänse und Stockenten, wie es jetzt Waldrappe? Waldrapp. Ich habe keine Ahnung, wie die Mehrzahl ist. Wie es jetzt den Waldrapp gibt. Und dann werden Leute dafür bezahlt, dass sie nichts anderes machen, als diese Tiere heranzuziehen und denen zu zeigen, wie das Leben eigentlich geht und alles daran zu setzen, dass die Art wieder vermehrt zu finden ist. Und diesen Kampf werden wir verlieren.
Da bin ich fest von überzeugt. So. Und der Punkt ist, also diesen zwei Nilgänsen hier zum Beispiel, den ist ja völlig wurscht, ob es noch 10 Millionen andere gibt.
Klar.
Ne? Also genau wie bei den nördlichen Breitmaul-Nashörner, das ist, also wenn die jetzt eines natürlichen Todes sterben würden und es wären die letzten, ist denen das egal.
Das ist denen egal. Ne?
Aber uns nicht.
Nö.
Also nee, das ist der Punkt. Ne? Also das machen wir für uns.
Das
und
machen
individuell
wir für uns.
Ist es für das jeweilige Tier.
Genau.
Ne? Und das sind wir bei dem, was du machst. Ne?
Genau.
Also du kümmerst dich nicht um Artenschutz,
nein,
sondern um jedes Tier.
Ich finde Artenschutz nicht verwerflich.
Ich finde
einige Züge im Artenschutz, da frage ich mich dann halt zum Beispiel, wenn Tiere in Zoos ihr Leben lang eingesperrt werden, mit der Begründung, dass man irgendwann die eine oder andere Art wieder auswildern kann. Ja, kann man. Bei ganz wenigen hat es geklappt, bei ganz, ganz vielen nicht. Und wenn wir bedenken, dass jeden Tag 100, 120 Tier- und Pflanzenarten aussterben, ist das, was Zoos zum Thema Artenschutz leisten, Scheißdreck.
Ja,
muss man leider so sagen. Ne? Und die werden es nicht bewirken, dass Arten erhalten bleiben. Ne? Vielleicht bei einzelnen ganz wenigen, ja, ganz, ganz wenigen, die wir vielleicht an einer Hand abzählen können. Und damit werden die immer ihre Arbeit begründen. Und damit werden die immer begründen, was die Tieren antun. Und was Zoos Tieren antun, ich meine, sorry, aber das haben wir in Krefeld gesehen. In Krefeld, die Affen sind nicht an dieser Laterne gestorben. Ja, die war letzten Endes der Auslöser. Aber es war letzten Endes völlig katastrophales Sicherheitskonzept, was die hatten, beziehungsweise überhaupt kein Sicherheitskonzept, keine Löschanlagen, keine entsprechenden Alarmmeldungen, kein Evakuierungskonzept, nichts. Diese Tiere sind einfach alle deswegen gestorben, weil wir meinen, Tiere in Zoos einsperren zu müssen, ein Leben lang unter angeblichen Arterhaltungsbegründungen, die es einfach nicht gibt.
Und da sind wir auch wieder beim Individuum. Ne? Also fürs Individuum ist das Knast.
Ja, natürlich. Das ist nichts anderes als lebenslange Gefangenschaft, ohne dass die Tiere jemals irgendwas getan haben. Sondern die haben einfach nur das Pech gehabt, dass sie zum falschen Zeit am falschen Ort waren. Oder eben schon in Gefangenschaft geboren wurden.
Ich finde das, du hast gerade das Thema Artenschutz angerissen. Das ist das, was im Umweltschutz bei Leuten, die das betreiben, eine große Rolle spielt. Politisch aber noch nicht. Und das hat mir mal ein brasilianischer Regenwaldforscher gesagt, der hat das mal auf einem großen Symposium zusammengefasst. Das ist das Wort Liebe. Wir brauchen mehr Liebe.
Mhm.
Und das ist ja genau das, was du machst. Ne? Die Liebe zum Tier, zum Individuum, dir tut das Leid. Ne? Das ist Mitleid, du leidest mit und hilfst aus der Motivation heraus. Völlig wurscht, ob das die Letzten ihrer Art sind oder eben die viel gehassten Stadttauben oder Mäuse oder sonst was. Ich finde das total schön und ich finde es auch für unsere Podcast-Folge einen schönen Abschluss. Es geht mal wieder um Liebe und das ist cool. Ich freue mich, dass ich Menschen wie dich treffen darf. Ich muss dich mal machen.
Danke.
Ich finde das total klasse. Also weil das motiviert. Das motiviert. Man kann jeden Tag was tun für das Tier und auch für sich selber, dass man einfach ein schönes, zufriedenes Leben führt.
Ne? Genau.
Oh, und man muss nicht gleich die ganze Welt retten, es reicht auch schon mal einzelnes Tier. Ne?
Du wirst es nicht schaffen, die ganze Welt zu retten, aber du wirst es immer schaffen, einem einzelnen Tier zu helfen. Und für dieses einzelne Tier ist es immer die ganze Welt. Es ist alles, was es hat und jedes Tier hat nur ein Leben. Und wenn du dieses Leben rettest, dann hast du einfach was Wundervolles getan. Und ich denke, wenn mehr Menschen das tun würden, dann würde es auch sowas, oder wenn alle Menschen das tun würden, dann würde es sowas wie Tierrettungsdienste oder vielleicht sogar sowas wie Tierschutz gar nicht geben müssen. Eigentlich ist es eine Schande, dass es sowas wie Tierschutz überhaupt geben muss. Das zeigt, wie weit unten unsere Gesellschaft als Menschen, wie weit unten wir eigentlich angekommen sind.
Aber das Schöne ist, es gibt ja Menschen, die sich drum kümmern. Es gibt auch welche, die sich ganz besonders drum kümmern, so wie du und alle, die ihr zugehört und zugesehen habt. Ihr könnt Stefan natürlich unterstützen. Ne? Also wie gesagt, Link nageln wir unten drunter.
Ja.
Und wenn ihr euch persönlich engagieren möchtet, dann stürzt euch doch gerne mal auf den nächsten Schwan, der Hilfe braucht. In diesem Sinne, macht's gut, ihr Lieben. Schön, dass ihr zugesehen und zugehört habt. Tschüss und vielen Dank, Stefan.
Tschüss, ich danke dir auch.
Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.